Habt ihr mal eine Pille für mich?
Eine zum Tanzen oder eine zum Schützen?
Ich nehme die zum Schützen. Zum Ach, komm, scheiß drauf, beides. Hallo, wir wollen ja nur darauf aufmerksam machen, dass bald die Sex- und Rauschfolge kommt.
Ach so, ja klar, hat man sofort gehört.
Ja, oder?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Boah, weißt du, und dann lässt er mich wieder im Regen stehen.
Kennt man doch nicht anders.
Ich gehe nie, wenn es regnet, raus.
Ja, das stimmt.
Deswegen kann ich doch keinen stehen lassen.
Wenn, dann steht er nur selber irgendwo. Ja. Wir reden heute über ein sehr, 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 sehr emotionales Thema. Und da hat, glaube ich, jeder in der Community mindestens eine Meinung zu, wenn nicht sogar mehr. Und 100.000 Vorurteile. Aber vielleicht sind auch alle davon wahr. Und deshalb wollen wir heute mal ein bisschen näher uns die PrEP angucken.
Schwanz und ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyluder, der weniger als 1000 und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
Jetzt spricht der Vater.
Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, das Fitnessstudio nicht nur zum Sport machen benutzt.
Zahl, Zahl, Zahl.
Und zu guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
Wir reden über die PrEP und ich glaube, wir können diese Folge quasi nicht richtig machen, ohne dass wir irgendwem vor den Karren fahren. Aber wir geben unser Bestes, das so ausgewogen wie möglich von allen Seiten zu beleuchten. Deshalb frage ich aber zumindest als erstes mal euch beide, wie steht ihr denn eigentlich zu PrEP? Oder was sind so Dinge oder Gedanken, die ihr zu PrEP hattet, als ihr das erste Mal gehört habt? Geil, da gibt es jetzt eine Pille, die hilft gegen HIV.
Ich fand, als ich das erste Mal von der PrEP gehört habe, habe ich erst gedacht, schwierig. Das wird so ein Ding, wo jetzt einfach alle ohne Gummi vögeln und ohne Bedacht und jeder steckt sich mit anderen Dingen an, nur nicht mehr mit HIV. Das war so mein erster Grundgedanke. Bis ich mich dann so ein bisschen informieren lassen habe und von Bekannten, Freunden, weiteren Bekannten davon gehört habe, dass sie es nehmen und habe mich da so ein bisschen informiert. Und muss sagen, dass ich jetzt nach kurzer Abschreckungsphase, bin ich jetzt ein Freund der ganzen Geschichte.
Also
ich bin pro PrEP.
Bist du denn so vollkommen aufgeklärt? Hast du denn jetzt voll das Gefühl, ja, alle Vorurteile sind völlig egal? Oder?
Ja, was heißt, alle Vorurteile sind egal? Das auf keinen Fall. Aber ich bin so weit aufgeklärt, dass ich weiß, was eine PrEP macht und was sie eben nicht macht und welche Vorurteile sie mir persönlich bringen würde und welche Vorurteile oder welche Nachteile sie mir bringen würde. Und ich glaube, dass alle Fragen, die ich hatte oder habe, oder alle Zweifel, die ich hatte und habe, damit aufgelöst sind. Also ich glaube schon, dass ich derweil gut aufgeklärt bin, was die PrEP angeht.
Man muss dazu ja auch sagen, wir haben uns jetzt wirklich verdammt lange damit befasst. Ne? Wie lange haben wir wirklich überlegt, diese Folge zu machen? Erstmal, das ging eigentlich schon los bei den HIV-Folgen,
ja,
wo ich ja den Shitstorm des Jahrhunderts geerntet habe. Aber seitdem hat sich ja auch meine Meinung geändert. Und grundsätzlich stehe ich jetzt neutral positiv zu der PrEP und bin auch selber gewillt, sie zu nehmen.
Was war denn vorher? Warum?
Ich war halt vorher auf jeden Fall anti, weil halt genau aus demselben Grund, wie Micha auch sagte, alle vögeln wieder ohne Gummi rum, die Raten anderer Geschlechtskrankheiten schießen in die Höhe. Und am Ende muss man aber einfach sagen, es ist halt jedem selbst überlassen, ob er sich darauf einlässt oder nicht. Und wenn jemand sagt, okay, ich fühle mich durch die PrEP genug geschützt und das ist für mich halt der Ersatz für das Gummi oder wie auch immer, dann ist es halt sein Wille und dann hat man das auch so hinzunehmen. Und wenn man das halt nicht möchte, dann muss man halt mit der Person auch keinen Sex haben und dann ist es doch auch völlig in Ordnung.
Beziehungsweise muss man halt mit der Person, dann kann man ja halt auf andere Weise schützen. Also kein Sex bedeutet, also man muss ja nicht sagen, okay, nun ist die PrEP, mit der habe ich keinen Sex mehr, sondern man kann ja trotzdem das Kondom nutzen.
Das schon, nein, ich meine, bezogen meine ich darauf, dass diese Leute dann zum Beispiel auch sagen, nee, ich möchte einfach wirklich aufs Gummi dann verzichten, weißt du? Und wenn das jemand dann halt möchte, dann ist es auch in Ordnung, dann kann er das auch gerne tun. Aber da muss man halt genauso akzeptieren, wenn der andere sagt, nee, ich möchte es halt eben nicht, ich möchte ein Gummi benutzen und dann ist es auch völlig in Ordnung.
Ja, ich habe tatsächlich zu der Recherche dieser Folge habe ich halt ganz, ganz viel Missverständnisse und ganz viel Hass und gegenseitige Beschuldigungen gesehen. Also es gab dann das Lager PrEP und es gab das Lager Anti-PrEP und die beiden haben oft kein gutes Haar aneinander gelassen. Also es gibt sowohl die Anti-PrEPler, die dann sagen, ja gut, ihr vögelt ja jetzt nur rum und jetzt ihr übernehmt überhaupt keine Verantwortung mehr, bla bla bla, weil ihr macht das ja jetzt alles ohne Kondom. Und dann gibt es quasi die PrEPler, die dann aber auch den Kondomern sagen, ey, ja, mit euch, ihr seid ja auch komisch, ihr seid ja voll die Hinterwäldler, ihr vögelt ja nur noch mit Kondom, was für eine komische Leute seid ihr denn? Ich glaube, da fehlt einfach ein bisschen Respekt, gegenseitiger Respekt. Und egal, wofür wir drei uns jetzt am Ende dann entscheiden, ob wir Pro- oder Anti-PrEP sind, wichtig ist halt einfach, das ist halt dein Sex, dementsprechend ist es halt deine Entscheidung, wie du dich schützen willst, was du machen willst, wie auch immer. Das kann dir keiner vorschreiben und das wird dir auch keiner vorschreiben. Und wenn du sagst,
mit einem anderen, man ist für sich selbst verantwortlich.
Ja. So. Jetzt haben wir aber ganz kurz, was mich noch kurz informiert, interessiert. Es interessiert mich kurz zu informieren darüber, wie du denn darüber denkst, Mirko. Also wie warst du PrEP vorher eingestellt und wie bist du PrEP jetzt eingestellt?
Also ganz am Anfang fand ich es auch irgendwie schwierig. Also die PrEP fand ich im ersten Moment so ein bisschen mysteriös, sage ich mal. Also es soll da plötzlich ein Medikament geben, was eine unheilbare Krankheit unterdrücken kann. Das fand ich irgendwie ein bisschen strange, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein ganzes Leben lang wurde mir eingetrichtert, ja, du, wenn du Sex hast, dann musst du immer vorsichtig sein, weil das könnte der letzte gewesen sein, weil danach stirbst du. Also so war ja immer die Konnotation. Schwuler Sex gleich tot. HIV, AIDS, bla. Und jetzt war plötzlich da so eine Pille und ich dachte so, kann das sein? Ist das überhaupt möglich? Also da war halt erstmal sehr viel Unwissenheit dabei. Und dann habe ich mich halt auch ein bisschen panisch machen lassen durch verschiedene Leute, die halt gesagt haben, ja, jetzt kommt die Syphilis, jetzt kommt der Tripper, der super Tripper mit den 16.000 den Antibiotikern, die nicht mehr wirken, Antibiotikaresistenzen, um es ganz genau zu sein. Und wir müssen jetzt dann trotzdem alle sterben. Ich habe mich dann ja sehr, 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 sehr genau mit der PrEP auseinandergesetzt, habe mehrere Wissenschaftler angeschrieben. Ich habe mich mit den Leuten von der AIDS-Hilfe zusammengesetzt. Ich habe mich auch mit einer betroffenen Person zusammengesetzt, die tatsächlich die HIV- und AIDS-Krise wirklich mitbekommen hat und die so ein bisschen auch dann später noch in der Folge erzählen wird, wie das für sie ist, jetzt die PrEP nehmen zu können und was dann plötzlich anders ist. Und vielleicht auch ganz anders, als man sich das vorher immer gedacht hat. Jetzt inzwischen, nachdem ich mich sehr, sehr gut informiert habe, merke ich einfach, dass ich sie nicht brauche, weil ich halt einfach zu wenig Sex habe, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein. Weil ich habe im letzten Jahr jetzt zweimal Sex gehabt. Ich brauche die nicht unbedingt, um mich jetzt nochmal extra zu schützen. Warum sollte ich mir jetzt ein Jahr lang so eine Tablette einwerfen, die irgendwie was in meinem Körper macht, obwohl ich die eigentlich gar nicht brauche? Das ist aber was ja auch dann
zweimal Sex
im letzten Jahr.
Im letzten Jahr.
Das heißt, ich brauche.
War bei mir in den letzten 24 Stunden.
Ja, das weiß ich. Bei mir nicht.
Krass.
Aber darüber reden wir nächste Woche.
Ja, auf jeden
wie
Fall.
Der letzte Sex war. Genau. Und deshalb bin ich bin der PrEP jetzt nicht mehr so negativ eingestimmt. Ich bin manchmal noch ein bisschen kritisch. Also ich sehe manche Dinge noch so ein bisschen so, ja, könnte vielleicht ein Problem werden, aber ich bin dem auf jeden Fall sehr viel aufgeschlossener und ich habe sehr großen Respekt davor, wenn Leute zum Beispiel selber entscheiden, die zu nehmen. Weil, das muss man halt auch mal sagen, plötzlich haben passive Leute das erste Mal selber in der Hand, sich zu schützen. Normalerweise ist man da immer darauf angewiesen, dass der Aktive da sagt, okay, ja, ich habe das Kondom drüber gezogen oder keine Ahnung, ich habe jetzt vor kurzem gesehen, es gibt so Pornos, wo so aktive Typen vorne beim Kondom das aufschneiden und dann quasi den Bottom verarschen. Also es ist halt auch so, also es gibt ja
wirklich... Aber das merkt man doch.
Ich
das rutscht ja dann weg. Ja, wobei.
Ich glaube, wenn du gefickt wirst, dann merkst du
das. Hat einer bei mir mal gemacht. Bei mir hat auch mal einer, das habe ich nicht mitbekommen. Ich war der Aktive, ne? Ich habe es nicht mitbekommen, dass der mir stumpf das Gummi runtergezogen hat.
Ne? Ja, aber das ist halt, du kannst halt plötzlich selber entscheiden. Also du übernimmst quasi Verantwortung und sagst, okay, ich nehme das jetzt in meine Hand und sage, okay, ich schütze mich vor HIV. Über die anderen Krankheiten kann man später nochmal reden, aber ich schütze mich jetzt in erster Linie über HIV, gegen HIV und kann quasi selber sagen, okay, wenn ich jeden Tag diese Pille nehme, dann kann mir und auch der Person gegenüber nichts passieren. Ja. Weil das ist dann quasi so, also zumindest nicht in dem sexuellen Kontakt, den die beiden Personen dann haben. Und das ist natürlich auch schon mal eine krasse Sache, weil es gibt ja Leute, die das dann auch zum Beispiel lieben, anonym gefickt zu werden oder so, ja, und da dann irgendwie die Augen verbunden haben und dann bist du dir immer 100% sicher, ob der dann das Kondom drüber gezogen hat. Ja, I don't think so. Und das finde ich halt, das finde ich halt schon einen krassen Schritt so in die richtige Richtung. Aber
ist halt schon mal safe vor einer unheilbaren Krankheit.
Richtig. So. Den ganzen Rest kriegst du ja nun mal auch weg.
Ja. Momentan auf jeden Fall noch. Das kann vielleicht in Zukunft auch noch problematischer werden, mhm, ja, weil es tatsächlich bei der Syphilis und bei Chlamydien zum Beispiel ist alles noch einigermaßen safe, hat man mir jetzt gesagt. Das habe ich auch noch mal mit einem Wissenschaftler besprochen, aber die haben gesagt, Chlamydien und Syphilis, da sind die Antibiotikaresistenzen noch nicht so krass. Der einzige Virus oder das einzige Bakterium, was sich extrem schnell und stark verändert, ist der Tripper. Und da kann es tatsächlich passieren in Zukunft, dass sich da Resistenzen bilden. Aber, und das muss man halt fairerweise auch sagen, einen Tripper kannst du dir auch zuziehen, indem du auf das gleiche Klo gehst, mit jemandem, ja, rumknutscht, rimst, bläst, also alles andere.
Man muss aber dazu sagen, das hat sich ja schon in dem Falle mit der Behandlung verändert. Früher gab es da auch noch Tabletten. Mittlerweile, das weiß ich halt von einem Arzt, den ich kenne, kriegst du halt auch Infusion. Da wird das Antibiotikum wirklich direkt intravenös gegeben.
Plus Tabletten.
Plus Tablette. Deswegen, also du kriegst mittlerweile echt schon einen richtigen Hammer dafür.
Ja, ne? Aber das liegt ein bisschen daran, dass oft der Tripper erst falsch behandelt wird. Also das ist auch so ein Problem, weshalb es Antibiotikaresistenzen gibt, weil Ärzte den nicht sofort erkennen, weil Leute auch nicht unbedingt immer ehrlich sind, wenn sie zum Arzt gehen. Ja. Also es gibt diese Antibiotikaresistenzen, die entstehen oft dadurch, dass im ersten Moment ein falsches Antibiotikum gegeben wird, der Tripper sich quasi darauf hingehend verändern kann, weil er quasi nicht komplett abgetötet, mhm, wird. Und dann wird erst das gemacht, was du gesagt hast, nämlich dann gibt es einmal eine Tablette und einen, ich glaube sogar tatsächlich einen Arsch oder so, eine Spritze.
Eine Infusion
bekommst
du richtig. Du kriegst eine richtige Infusion. Mhm.
Aber dann kriegst du quasi die Infusion und die Tabletten, dann ist, ja, das quasi direkt. Aber dann ist es halt auch tot, so.
Ja.
Und es gibt halt aber Ärzte, die verschreiben erstmal das Falsche. Aber darüber reden wir gleich, weil wir wollten weiterhin erstmal über die PrEP reden. Wie kommt man denn an die PrEP? Wisst ihr das?
Durch deinen Hausarzt.
Ja, also mittlerweile ist es doch so, du brauchst gewisse Ärzte. Also es sind
genau. Dermatologe?
Nein, sondern es gibt eine Liste. Ich habe letztens mal einmal so ein bisschen geguckt. Es gibt irgendwie so eine Liste und da stehen die eingetragenen Ärzte drin, die halt mit der PrEP schon vertraut sind, die halt dann das verschreiben können.
Wobei das aber in Düsseldorf schon relativ viele sind.
Ja, in Düsseldorf gibt es einige Anlaufstellen.
In Köln sind es auch relativ viele. Auf dem Land ist das momentan noch ein bisschen schwieriger, an die PrEP zu kommen. Es gibt Listen bei der Deutschen Aidshilfe zum Beispiel, die listen alle Ärzte auf, die PrEP verschreiben oder zumindest die sich damit auskennen und dir das theoretisch verschreiben könnten, weil das ist halt das erste Ding, du gehst halt zum Arzt und machst dann erstmal ein Gespräch mit dem Arzt. Das heißt, du kriegst die nicht einfach so. Und da auch möchte ich kurz noch einhaken, bitte, bitte, bitte holt euch die PrEP nicht übers Internet auf dem Schwarzmarkt, weil oft sind es nicht unbedingt die richtigen Medikamente, die da drin sind, und ihr könnt dann dadurch vielleicht sogar tatsächlich Resistenzen entwickeln gegen das HI-Virus, weil das nicht richtig dosiert ist und was weiß ich. Also das ist ein bisschen gefährlich, deshalb immer bitte mit den Ärzten vor Ort hier in Deutschland reden, weil die sind da drauf auch geschult. So, aber ihr kriegt dann als erstes erstmal so ein Gespräch, dann kommt der Herr Lars Tönsfeuerborn, mit dem redet man dann kurz und sagt dann, okay, ist das denn sinnvoll für Sie? Ich weiß jetzt bei dir, du bist sexuell sehr aktiv, deshalb würde ich sagen, ja, vermutlich schon.
Ja.
Außerdem hast du viel Sex Männern zwischen Männern, weil das ist auch so ein Ding. Die PrEP gibt es jetzt seit Anfang des Monats, seit dem 1. September, mhm, gibt es die ja jetzt auf Rezept. Genau. Ja. Also
Kasse übernimmt.
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen das, die privaten Krankenkassen bisher noch nicht alle. Mhm. Das können wir euch aber leider nicht genau sagen, welche da dann noch nachziehen werden oder nicht. Und genau, dann hat man so ein Gespräch und dann wird das geklärt. Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, man nimmt die PrEP, dann gibt es in Deutschland eigentlich nur eine einzige verschriebene, von der Deutschen AIDS-Gesellschaft verschriebene Möglichkeit, die PrEP zu nehmen. Und das ist jeden Tag. Das ist das Einzige, was offiziell verschrieben ist. Es gibt aber auch eine zweite Art von PrEP und das ist die anlassbezogene PrEP. Das ist die, die du dann nimmst, wenn du zum Beispiel so ein Sexwochenende im Berghain hast oder wo auch immer, in der Babylon, im Sauna, wo auch immer. Genau, ihr habt dann quasi die Möglichkeit, die anlassbezogen zu nehmen, die wird dann anders eingenommen, das bespricht man aber dann immer mit dem Arzt. Der Arzt sagt dir dann aber in dem Moment schon, in Deutschland ist das offiziell eigentlich nicht so zugelassen, aber das hilft auch, weil es gibt inzwischen Studien, die da belegen, dass man da sich auch zu 98% schützen lassen kann. Genau, und dann nimmst du die PrEP, die kriegst du dann in so einem Döschen, da sind dann für den Monat die PrEP-Dinger drin. Und was halt total cool ist, heute rausgekommen, es gibt eine App, die heißt Prepared, also Prepared, in der du quasi eingeben kannst, wann du deinen letzten Arztbesuch hattest, was dein HIV-Status ist und ob du die PrEP schon genommen hast an dem Tag. Die könnt ihr euch gerne alle runterladen, da, also zumindest die Leute, die die PrEP nehmen wollen. Und dann nimmst du die PrEP und nach 3 Monaten gehst du wieder zum Arzt, zum Kontrollbesuch, weil du musst alle 3 Monate dich auf andere STIs testen lassen. Also dann werden Chlamydien, Tripper, Syphilis und so weiter getestet und deine Nierenwerte werden gecheckt, weil es kann in Ausnahmefällen dazu kommen, dass die Nierenwerte ein bisschen verrückt spielen, aber das kennt man schon aus der HIV-Virustherapie, weil das ist das gleiche Medikament, was da benutzt wird. Also für die Leute, die unter der Nachweisgrenze sind und HIV-positiv sind, und für die PrEP-Leute, das ist quasi ein ähnliches Medikament, nur bei der PrEP fehlt ein Bestandteil quasi. Genau, und dann geht man zum Arzt, wird dann quasi gecheckt und im besten Fall werden dann alle STIs direkt schon im Keim erstickt und in einer utopischen Welt werden dann quasi so alle Krankheiten unterbrochen und man wird nie wieder krank. Theoretisch.
Ja, das Toll. Ist ja, die Rechnung soll ja aufgehen, aber das ist halt das Ding, dafür muss es halt dann wirklich auch
flächendeckend
laufen, ja.
Würdet ihr die PrEP nehmen? Also seid ihr so...
Ich bin jetzt soweit und Micha, wir haben ja schon gesagt, wir wollten eigentlich mal zusammen zum Arzt gehen.
Ja, um uns Blut abnehmen zu lassen.
Aber wie süß das ist, wenn wir beiden zusammen zum Arzt
gehen. Ich sehe schon, irgendwann, wenn wir alt sind, liegen wir wahrscheinlich irgendwie in so einem Krankenbett nebeneinander und lassen uns irgendwie so Infusionen geben.
Ja.
Weil wir einfach gegen alles
Resistenz sind.
Aber das muss...
Toll.
So verbunden.
Absolut. Sowas von. Also, obwohl ich einer bin, der sagt, ich finde die PrEP cool und es ist super, muss ich sagen, dass ich ein ultra fauler Mensch bin und ein total vergesslicher Mensch bin. Und ich würde vergessen, die PrEP jeden Tag zu nehmen.
Deshalb die App.
Ja, auch mit der App bringt das alles nicht bei mir. Also ich würde es vergessen.
Du weißt doch, wie der mit der Technik ist.
Erstmal das. Also ich bin da, wie gesagt, ich weiß, dass ich halt zu schlampig für sowas bin. Und das wäre so mein Punkt, wo ich sagen würde, das wäre dumm.
Ja, dann wäre es aber zum Beispiel wirklich doof, die zu nehmen, weil das ist eine der wenigen Momente, wo sich quasi eine HIV-Resistenz bilden kann.
Ja.
Und dementsprechend...
Wenn man die immer so unregelmäßig...
Wenn man die nicht regelmäßig genug nimmt. Also du kannst halt eine anlassbezogene nehmen, das ist okay, aber die musst du dann in dieser Zeit auch regelmäßig nehmen. Also das geht dann irgendwie so 4-5 Tage, aber die 4-5 Tage musst du die dann auch wirklich nehmen.
Das wäre mir einfach auch zu unsicher. Also diese PrEP würde ich nicht nehmen. Wenn PrEP, würde ich die PrEP nehmen, die ich jeden Tag nehmen muss. Da ich aber das wahrscheinlich vergessen werde, bin ich da nicht für. Deswegen, auch wenn ich immer diese Scherze mit ach, ich nehme keine Kondome mache, bin ich dann echt eher der Typ, der sagt, dann, ich nehme lieber ein Kondom beim Vögeln.
Und das finde ich dann zum Beispiel sehr vorausschauend von dir, zu sagen, okay, ich werde es eh vergessen. Das ist
einfach ehrlich.
Ja.
Und ja, also für mich ist das Ding, weil ich einfach nur mal recht gut lebe, ja,
ja.
Dass ich sage, okay, für mich kommt es auf jeden Fall in Frage. Ich möchte mich aber jetzt erstmal auch nochmal wirklich dann auch beim Arzt hinsetzen und mit dem darüber sprechen. Aber wenn ich dem dann sage, was los ist, dann wird er eh sagen, hier, komm, nimm mal.
Aufs Haus,
ja. Komm.
Da du noch nicht da warst, wir haben dir schon so viele Sachen geschickt, Lars.
PrEP ist ja eine weitere Möglichkeit, sich zu schützen, nicht unbedingt die Möglichkeit, sich zu schützen. Das kann ja
eine weitere.
So, genau.
Und das muss man halt so sehen.
Ich habe mich mit Oliver Schubert getroffen und der hat mir erzählt, der ist 1975, glaube ich, geboren, wenn ich das richtig im Kopf habe, und der hat diese AIDS- oder HIV-Krise in den 80er Jahren halt volle Möhre mitbekommen und hat sich in der Zeit auch geoutet und für ihn ist das ein ganz einschneidendes Erlebnis jetzt mit der PrEP. Und ich habe mich mit ihm getroffen und habe ihn gefragt, warum er die nimmt und vor allen Dingen, wie er mit den Vorurteilen umgeht. Hey Olli, du arbeitest ja für die AIDS-Hilfe NRW, aber heute bist du ganz privat hier und hast dich persönlich dazu entschieden, die Präexpositionsprophylaxe, also die PrEP, zu nehmen. Warum eigentlich?
Das ist tatsächlich eine lange Geschichte, die, würde ich sagen, in der Jugend schon begonnen hat. Ich würde mich als kondomisiert bezeichnen und durchaus auch als leicht traumatisiert von der AIDS-Krise. Ich bin 75er Jahrgang und bin sozusagen, ja, als HIV-AIDS in Deutschland aufkam, das war ja so Anfang, Mitte der 80er, da war ich halt irgendwie 10 und irgendwie kurz davor, so richtig mit Pubertieren anzufangen und irgendwie zu checken, du wirst wahrscheinlich schwul. Das war ja auch mit vielen Ängsten verbunden, Coming Out. Und dann hatte ich tatsächlich aber erst so 9 oder 10 Jahre meinen ersten Sex, aber bin halt in diesen 10 Jahren eigentlich mit HIV groß geworden. Ich hab alles mitbekommen, die große Angst davor. Es gab ja bundesweite Postwerfsendungen. Man wusste überhaupt nicht, wie sich das überträgt. Und diese Kopplung sozusagen, pass auf, wenn du schwul bist, wirst du sehr wahrscheinlich an AIDS sterben, weil das damals ja wirklich reihenweise passiert ist, die hat mich sehr geprägt und hat mich eigentlich immer Kondome nutzen lassen. Das für insgesamt 22 Jahre. Ich hatte nicht so das schöne Coming-out. Also neben dieser Verbindung Sexualität und HIV, das ist was Bedrohliches, da habe ich erstmal Angst vor, hatte ich irgendwie nicht so tolle Eltern, die mein Coming-out überhaupt nicht akzeptiert haben und mich tatsächlich also als Arschficker beschimpft haben, auch gesagt haben, du wirst dann AIDS verrecken. Also es war so ihr Umgang, mit meinem Coming-out umzugehen. Und tatsächlich habe ich mir irgendwann, da kann man darüber diskutieren, ob das klug war oder nicht, das sehr zu Herzen genommen und habe immer gesagt, das werde ich denen nicht gönnen, diesen Triumph. Ich werde nicht an AIDS sterben. Und das erklärt auch so dieses Kontrollierte. Ich benutze immer ein Kondom. So Geschichten, die man ja auch von Freunden oder Bekannten hört, das hat dann mal so mit dem Kondom nicht geklappt oder da habe ich die Kontrolle verloren, das gab es bei mir nie. Und deswegen ist Sexualität eigentlich immer für mich mit Kondom und gleich AIDS und Sterben in Verbindung gewesen. Darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr, weil das Benutzen von Kondomen in den 22 Jahren hat immer unterschiedlich gut geklappt. Manchmal ja, manchmal halt auch überhaupt nicht. Und da habe ich ja jetzt andere Möglichkeiten. Ich weiß von einem Kumpel, der mir das mir sehr eindeutig beschrieben hat in der Sauna, der gesagt hat, so, und dann war ich jetzt so kurz vor dem Moment da einzudringen und wusste so, jetzt passiert's gleich. Ich nehme dieses Gummi nicht, ich habe die PrEP genommen. Eigentlich darf ich das nicht, was ich hier mache. Das ist mega verboten und so. Und als es dann passiert ist, unabhängig davon, wie es sich auch anfühlt, hat er gesagt, Halleluja, was für eine Erlösung. Jetzt habe ich nicht so viel mit Gott zu tun, aber ich konnte sehr gut nachvollziehen, was er meint.
Mit was für Vorurteilen wirst du bezüglich der PrEP eigentlich konfrontiert?
PrEP-Shaming, Stichwort, also du bist eine PrEP-Schlampe, der will ja nur ohne. Und das ist ja tatsächlich die Motivation. Und ich entgegne den Leuten immer, überlegt 2-3 Mal, bevor ihr das anderen Leuten an den Kopf schmeißt, weil ich übernehme ja Verantwortung, wenn ich die PrEP nehme, weil ich entscheide mich dafür, mich vor HIV zu schützen. Ich mache das jetzt nur anders als mit Kondomen. Ich plane das sozusagen mit einer täglichen oder mit einer anlassbezogenen Einnahme zu machen. Und deswegen bin ich verantwortungsbewusst und mache mir Gedanken darüber. Das Kondom schützt bei richtiger Anwendung super gut vor HIV, aber nicht zu 100%. Und es gibt mittlerweile so viele Studien, die nachweisen, dass die PrEP genauso zuverlässig wie ein Kondom vor HIV schützt. Und dass die dritte Schutzmethode, also Sex mit Positiven, die gut behandelt sind unter der Nachweisgrenze, genauso sicher vor HIV schützen. Und gleichzeitig denke ich mir halt auch, das Leben besteht halt aus Risiken. Also wir müssen uns auch jeden Tag Gedanken machen, ob wir im öffentlichen Straßenverkehr in Bahnen einsteigen. Es könnte uns jemand überfahren. Ich kaufe irgendwo was zu essen und könnte vergiftet werden. Das ist alles irgendwie ziemlich unrealistisch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich die PrEP richtig und regelmäßig einnehme, mich mit HIV zu infizieren, ist einfach super, super gering.
Natürlich werden Stimmen laut, dass jetzt andere Geschlechtskrankheiten auf dem Vormarsch sind. Vor allen Dingen, weil anscheinend mehr ohne Kondom gevögelt wird. Siehst du da eine Gefahr?
Ich habe jetzt 22 Jahre Sex, unterschiedliche Phasen, mal mehr Dates, mal weniger, in Beziehungen, außerhalb von Beziehungen. Und ich habe in diesen 3 Jahren 3 sexuell übertragbare Infektionen gehabt, obwohl ich immer ein Kondom benutzt habe. Ich hatte irgendwie schäbige Filzläuse, es braucht kein Mensch, das ist wirklich widerlich. Eine Syphilis, beziehungsweise man wusste nicht so genau, was es war, da war ich wahrscheinlich zu früh beim Arzt mit. Und das dritte waren Feigwarzen. So, super scheiße, aber da redet halt kein Mensch drüber, dass, also, du kommst als sexuell aktiver, schwuler Mann, wenn du mehrere Partner hast, innerhalb von 2 Jahrzehnten nicht um eine sexuell übertragbare Infektion drumherum. Das geht nicht. So, und das wird auch zukünftig so sein. Und ich weiß von vielen Leuten aus dem Bekanntes- und Freundeskreis, die PrEP nehmen. Und da gibt es halt manche Leute, die greifen so ein bisschen ins Klo die ersten Wochen. Die haben halt tatsächlich so dann in 2-3 Monaten mal einen Syphilis und dann noch mal eine. Und ich kenne aber einen guten Freund, der nimmt seit 2 Jahren die PrEP und der ist echt gut unterwegs so mit Dates und Sex. Der hat noch nicht eine STI gehabt. Da will ich mich aber auch nicht von abschrecken lassen, weil wichtig ist, zum Arzt zu gehen. Da wird es behandelt und dann ist es weg. Und diese Sachen mit, es gibt bald den resistenten Tripper und das können wir alles nicht mehr behandeln, das geistert schon irgendwie seit 10 Jahren immer wieder durch die Szene und das stimmt irgendwie auch nicht. Also da bin ich jetzt erstmal ein bisschen beruhigt.
Das Thema PrEP ist ja momentan ziemlich am Kochen in unserer Community. Was würdest du dir genau wünschen für die Diskussion in Zukunft?
Ich würde mir tatsächlich, also es ist ja eine unfassbare Aufgeregtheit heutzutage in unserer Gesellschaft, in allen Themen. Alle sind sofort aufgeregt, alle bewerten das Verhalten eines anderen und das gilt ja jetzt auch für diese Safer-Sex-Varianten. Ich würde mir da tatsächlich mal wünschen, dass man sich gegenseitig ein bisschen zuhört und dass man vielleicht auch mal hinterfragt, warum eine Person sich dafür entscheidet und dass man sich vor allem mal die Informationen drauf schafft, bevor man irgendwie loshatet oder Leute da irgendwie runtermacht. Ich habe da aber auch ein paar Ideen dazu, warum das so ist, weil ich glaube, dass dahinter immer noch eine riesengroße Angst steckt, sich mit HIV zu infizieren und als schwuler Mann zu wissen, na, das ist schon irgendwie ein Makel dann auch. Nach 30 Jahren Prävention, wenn ich mich jetzt mit HIV anstecke, dann denken Leute, sag mal, hat der es nicht verstanden oder wie kann der denn nur? Und ich denke halt immer, ja, das Leben läuft halt nicht so geradlinig. Und wenn wir uns ein bisschen mehr zuhören würden und austauschen und auch akzeptieren, dass jemand sagt, hör mal, ich bin 30 Jahre super mit Kondomen gefahren, ich benutze die weiter.
Der Olli.
Ja, der Olli. Der hat mal gerade kurz erzählt, warum er tatsächlich keinen Bock mehr auf Vögeln mit Kondom hat. Und ich kann das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, weil irgendwie ist das ja so schwuler Sex gleich Angst.
Es ist ja eine Panik, ganz ehrlich.
Habt ihr nicht auch, also ich frage jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr Sex ohne Kondom habt, habt ihr nicht auch so ein bisschen das schlechte Gewissen? Also, dass ihr hinterher denkt, also du vielleicht nicht, Micha, aber habt ihr...
Ja, nee, aber ich bin halt auch, glaube ich, super naiv. Das ist eigentlich, ich weiß es auch nicht.
Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich was ohne Kondom mache, dass ich sofort irgendwas super Verbotenes gemacht habe, weil mir halt immer eingebläut worden ist, das darf man nicht. Das ist, du bist...
Ja, aber
also versteht ihr das?
Ich verstehe, was du meinst, aber ich zum Beispiel... Wenn ich jetzt sagen würde, es kommt nicht vor, würde ich lügen und es passiert nun mal auch. Manchmal kriegst du halt danach ein schlechtes Gefühl, vor allem wenn die Person dann irgendwie doch nicht so koscher ist, wie du das gedacht hast erst. Aber grundsätzlich richtige Gewissensbisse so in dem Sinne nicht. Also mal so ein schlechtes Gefühl, ja, aber so, dass ich dann wirklich da sitze und mir länger Gedanken mache, eher
weniger.
Ich bin
jetzt auch nicht, dass ich da 6 Wochen lang sitze und denke, oh mein Gott.
Das Problem ist aber, wenn du so aktiv bist, wie jetzt Micha und ich zum Beispiel oder so.
Oder so.
Oder so.
Ja, so wie der oder so. Der oder so, der macht das nämlich auch ganz toll.
Nee, und dann machst du nun mal auch des Öfteren mal eine schlechte Erfahrung oder hast dir vielleicht auch schon mal irgendwas geholt. Und dadurch baut sich natürlich auch eine gewisse Angst auf.
Ich habe aber das Gefühl, dass wir den Schuh uns auch anziehen. Also wir sind auch diejenigen, die sagen, okay, ja, wir machen das auch. Kennt ihr irgendjemanden sonst, der sich jedes Jahr zum Arzt begibt und Dinge über sich ergehen lässt, die er eigentlich nicht machen will? Blut abnehmen, Abstriche machen. Klar, du machst das auch so ein bisschen, Micha, wenn du das Gefühl hast, es ist akut.
Ja.
Aber ich zum Beispiel gehe jedes Jahr einmal zum Arzt und lass mir Blut abnehmen, obwohl ich das hasse wie die Pest. Aber nur, weil ich das Gefühl habe, das wird von mir erwartet und ich möchte das, muss das machen. Ich finde es ja auch gut, dass wir da so mit offenen Augen durch die Welt gehen. Aber ich habe oft auch das Gefühl, dass uns das so ein bisschen von vornherein immer eingebläut worden ist.
Aber ich gehe zum Beispiel alle drei Monate los.
Aber ist das wirklich negativ? Also ich finde das doch eher gut, wenn man schon mit sehr viel Bedacht und mit Vorsicht irgendwie, oder mit Bedacht zum Arzt geht. Wenn man weiß einfach, jedes Jahr gehe ich zum Check quasi zum Arzt. Ist ja nicht unbedingt schlimm.
Das finde ich grundsätzlich cool. Aber wenn man dann beim Sex das Gefühl hat, ich mache hier gerade was Verbotenes oder was Falsches, obwohl man sich ja seinen Trieben hingeben lassen soll. Ich weiß, bei euch beiden ist das jetzt nicht so krass, aber ich finde es...
Ich könnte nicht nur einmal im Jahr losgehen, ne? Ich würde Panik kriegen. Ihr kennt mich ja.
Ja,
ne?
Aber das ist halt...
Ihr kennt mich mittlerweile in der Mikrobiologie in der Uniklinik, also beim besten Willen.
Nicht nur da, sag ich dir.
Nein, aber ich finde es halt voll schade oder voll krass, dass ich oft beim Sex einfach den Kopf anhabe, obwohl ich den eigentlich gerne ausschalten würde.
Ja,
weil
das
ich dann
musst du machen. Das bringen wir dir noch bei.
Ja, aber zum Beispiel Kopf ausschalten, was du sagst, kann ich ja auch sehr schwierig. Auch wenn ich viel Sex habe, aber bei den wenigsten komme ich dazu, mich wirklich fallen zu lassen.
Ich finde es eine total spannende Diskussion, weil das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir alle merken, wie vielschichtig dieses Thema PrEP plötzlich auch moralisch wird, weil von außen so viel Input gegeben wird, was wir alles bedenken sollen und was wir alles bedenken müssen und Vorsicht, bla bla bla. Und da merkt man einfach, wie auch unterschiedliche Positionen alleine hier in diesem Raum schon zu Diskussionen führt und erklärt vielleicht auch, warum die PrEP außerhalb unseres Raumes, also außerhalb unserer kleinen Sprecherkabine, extrem explosiv ist, weil viele Leute viele Meinungen haben und eben auch viel Unsicherheit dabei ist. Und ich habe deshalb mit zwei Wissenschaftlern geredet und mir die wichtigsten Fragen, die wichtigsten medizinischen Fragen zu PrEP erklären lassen, damit ich ein für alle Mal sicher bin, dass wir erstens das Richtige erzählen und dass ihr zu Hause auch wisst, was da genau passiert. Und dafür habe ich mit Dr. Christoph Böseke und Dr. Christoph Spinner geredet. Und die beiden haben mir erklärt, wie die PrEP genau funktioniert, was die macht im Körper, wie man die einnehmen muss und so weiter und so fort.
Wissende Wissenschaftler.
Herr Dr. Böseke, wie funktioniert die PrEP eigentlich genau?
Letztlich ist das eine Tablette, die wir im HIV-Bereich schon ganz lange kennen. Das ist die HIV-Therapie besteht so aus 1 bis 2 Tabletten, die mindestens 3 Wirkstoffe enthalten. Und diese PrEP-Tablette ist ein wesentlicher Bestandteil unserer klassischen HIV-Therapie gewesen. Da haben wir schon über 10 Jahre Erfahrung mit. Die muss einmal täglich eingenommen werden und die sorgt dann dafür, dass Viren, HIV-Viren, wenn sie in den Körper kommen, sich nicht vermehren können und damit sozusagen keine Nachkommen erzeugen können und man sich damit dann eben nicht anstecken kann. Das ist sozusagen wie so der Firewall, an der die Viren dann abprallen, wenn sie versuchen, den Körper zu betreten. Der Vorteil ist, dass wir die Tablette schon sehr, sehr lange kennen. Das ist jetzt kein neues Medikament, wo sozusagen man in der Frühphase ist und sich noch auf alle möglichen Überraschungen einstellen muss, sondern aus der HIV-Versorgung kennen wir die schon seit über 10 Jahren. Da ist also relativ klar, wie die Verträglichkeit ist, wie das klappt etc. Da sind zwei Wirkstoffe drin. Das reicht für eine richtige HIV-Therapie noch nicht. Da würde man noch einen dritten dazu tun. Für die PrEP reichen diese 2 Wirkstoffe. Das haben wir in den Studien gesehen. Also die Viren, die da den Körper betreten, die sterben irgendwann ab und versuchen aber natürlich Nachkommen zu erzeugen und die dann vor Ort zu lassen. Und das klappt eben nicht, weil die Tablette bei der Vermehrung des Erbgutes sich sozusagen einbaut und dann kaputtes Material entsteht und damit keine guten Sicherungskopien entstehen können und man sich damit dann nicht anstecken kann.
Ich habe eben im Podcast schon gesagt, dass es eigentlich 2 unterschiedliche Einnahmeschemata gibt. Zum Beispiel die anlassbezogene PrEP, wo man dann 4 bis 5 Tage mit Einnehmen beschäftigt ist. Können Sie, Herr Dr. Böseke, da nochmal erklären, wie das genau funktioniert?
Also das ist eine der häufigsten Fragen, die wir hier auch kriegen von der Europäischen Arzneimittelbehörde. Die müssen ja alle Medikamente in Europa zulassen, so auch bei der PrEP. Und die haben gesagt, ja, dafür ist es zugelassen, könnt ihr machen. Die haben aber gesagt, das ist für die einmal tägliche Einnahme zugelassen. Also jeden Tag eine Tablette. Der Vorteil ist, da hat man dauerhaften Schutz, egal ob man noch vorher zu Hause vorbeilatscht, bevor man Party macht oder ähnliches, sondern man ist sozusagen rund um die Uhr 365 Tage im Jahr geschützt. Das haben die deshalb gemacht, weil es natürlich in diesen PrEP-Studien auch durchaus ein paar Leute gab, die sich mit HIV angesteckt haben. Und das waren eben die Tablette nicht genommen hatten. Man konnte dann sozusagen in deren Blut gucken. Die hatten nicht genug Medikamente im Blut und haben sich deshalb angesteckt. Deshalb sagt die Behörde am liebsten am jeden Tag. Man kann das aber auch anlassbezogen einnehmen. Das ist das, was du gefragt hast. Also man weiß, man hat ein Partywochenende und ansonsten in den nächsten 6 Monaten außer Arbeit und Gartenarbeit nichts vor sich, was einen mit HIV in Kontakt bringen könnte. Dann kann man das sicher auch anlassbezogen machen. Dazu muss man bis zu 2 Stunden vorher 2 Tabletten einnehmen und dann 24, 48 Stunden danach auch noch jeweils eine, also insgesamt 4. Wenn das Wochenende länger dauert, muss man es eben noch entsprechend verlängern, bis zu 48 Stunden nach letztem Risikokontakt, wenn es denn einer war. Das werden wir, glaube ich, zunehmend auch sehen, weil wir durchaus Leute auch in der Beratung haben, die sagen, ich habe jetzt nicht 24 Stunden am Tag alle möglichen HIV-Risiken, sondern ich habe 1, 2 Partywochenenden in Berlin, London und Kanaren. Da würde ich mich gerne abdecken, aber dazwischendurch muss ich keine Tablette futtern, die ich sozusagen nicht brauche, weil ich kein Risiko habe. Ne?
Mit Herrn Spinner habe ich das Interview via Telefon gemacht, weshalb jetzt die Tonqualität etwas schlechter ist. Ich wollte aber schon wissen, welche Nebenwirkungen die PrEP hat.
Es gibt so vielleicht, ja, ist am häufigsten milde Magen-Darm-Veränderungen. Das heißt, dass die Stuhlkonsistenz sich in den ersten Wochen verändert. Üblicherweise kehrt es dann zur Normalität zurück. Einige wenige Teilnehmer haben ganz selten mal Probleme wie Kopfschmerzen oder Hautausschlag, aber es sind wirklich Einzelfälle. Meine klinische Erfahrung so bei meinen etlichen 100 Patienten, die wir hier versorgen, ist, dass die PrEP sehr gut vertragen wird. Aber natürlich, kein Arzneimittel hat keine Nebenwirkungen. Ich denke, am Ende bleibt es auch eine Abwägung Risiko einer Arzneimittelnebenwirkung gegenüber Schutz durch HIV. Und ich glaube, da muss jeder ja auch selbst seine Erfahrung machen und jeder für sich eine individuelle Entscheidung treffen. Meine Erfahrung im Alltag ist allerdings, dass sehr viel häufiger der Wunsch nach Schutz vor HIV viel größer ist als die Angst vor Nebenwirkungen. Und das möchte ich an der Stelle bestärken. Das ist auch so in der klinischen Praxis.
Wer ist die PrEP eigentlich, Herr Böseke?
Diesen Monat zahlt die gesetzliche Krankenkasse sowohl die Tabletten als auch die Untersuchungen, die dazugehören, also die Gespräche bei den Ärzten, Laboruntersuchungen etc. Man muss halt wie immer die 5 bis 10 Euro fürs Rezept dazu bezahlen. Das hat aber mit der PrEP nichts zu tun, das ist die allgemeine Rezeptgebühr in Deutschland. Und dann kriegt man das sozusagen kostenlos von der Krankenkasse.
Zum Schluss die Fragen aller Fragen, die jetzt auch schon ein paar Mal in unserem Podcast rumgegeistert ist. Werden jetzt andere Geschlechtskrankheiten auf dem Vormarsch sein und der Supertripper uns alle dahin raffen, Herr Spinner?
Ja, die Frage ist absolut berechtigt. Aber ich glaube, man muss sie in mehrere Teile zerlegen. Das eine ist die Frage nach der Zunahme sexuell übertragbarer Erkrankungen im Kontext von PrEP. Und dabei bleibt zunächst mal festzuhalten, dass sexuell übertragbare Erkrankungen durch Schmierinfektionen, das heißt Tripper, Chlamydien, Syphilis, die wir gerne als Indikatorerkrankungen für sexuelles Risikoverhalten in der Medizin benutzen, deutlich zunehmen, allerdings schon seit Anfang der 2000er Jahre, und zwar in der gesamten entwickelten Welt. Was bedeutet das? Bereits seit Mitte oder Anfang der 2000er Jahre sehen wir vermehrt sexuell übertragbare Erkrankungen, und ich sage es nochmal zur Erinnerung, die PrEP wurde 2010 das erste Mal in einer Studie untersucht. Also das heißt, da gab es noch keine Kenntnis von PrEP. Das gibt es als Erklärungshypothese. Es gibt verschiedene Länder, die auch schon vor Verfügbarkeit der PrEP, zum Beispiel in Australien, nachgewiesen haben, dass der Kondomgebrauch zurückgeht. Und zwar wirklich merklich. Also das betrifft vor allem den Kontext von schwulen Männern. Und warum ist das so? Es ist nicht abschließend geklärt, aber man kann sich leicht vorstellen, auch in Deutschland wurde ein Teil der Sexualprävention mit der Angst vor HIV verknüpft. Und HIV ist heute dankenswerterweise eine sehr, sehr gut behandelbare Erkrankung geworden, weil wir eine sehr gut verträgliche und hocheffektive Therapie anbieten können. Also deswegen, sexuell übertragbare Erkrankungen nehmen zu. Ja, das war allerdings auch schon vor der PrEP so. Im Moment sehen wir eine weitere Zunahme. Das muss sicher sehr aufmerksam beobachtet werden. Aber man darf dieses Phänomen nicht nur alleine mit der PrEP verknüpfen, sondern das hat in meinen Augen im Wesentlichen mit dem Verlust der Angst durch Tod vor HIV zu tun. Und das ist an sich ja eigentlich eine gute Botschaft, dass wir HIV heute so gut behandeln können. Jetzt zum zweiten Teil der Frage. Was passiert mit Resistenzen und Therapie? Ich glaube, die PrEP bietet uns auch eine große Chance, weil zur PrEP-Versorgung ist im Moment alle 4 Monate eine Untersuchung vorgesehen, zu der gehört nicht nur der HIV-Test, sondern dazu gehört in jedem Fall auch ein Test auf eine Syphilis-Infektion und entsprechende Risikokonstellation, auch eine Untersuchung auf andere sexuell übertragbare Erkrankungen. Und mein persönliches Erleben bei unseren Patienten ist, dass wir heute ein sehr, sehr gutes Versorgungsnetz zur frühen Erkennung und zur gezielten Therapie sexuell übertragbarer Erkrankungen anbieten können. Und gerade im Kontext von Resistenzentstehungen, also im Umgang mit Antibiotika, ist wichtig zu wissen, richtig eingesetzte Antibiotika haben ein geringes Risiko, dass es zur Entstehung von Resistenzen von Erregern kommt. Das Gefährliche ist nur, dass eben zu viele Antibiotika in der Breite eingesetzt werden. Deswegen ist für uns wichtig, dass wir ganz klare Empfehlungen haben, wann müssen Begleituntersuchungen erfolgen und wie wird therapiert. An der Stelle will ich auch nochmal dafür werben, dass PrEP-Anwender nicht einfach selbstständig, wenn sie das Gefühl haben, sie haben eine sexuell übertragbare Erkrankung, Antibiotika einnehmen, die sie vielleicht noch in der Schublade von ihrem letzten Arztbesuch finden, sondern ganz gezielt zu ihrem Arzt gehen und sich beraten lassen. Und dann ist das Risiko von Resistenzen auch gering.
Ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen. Die Präexpositionsprophylaxe oder kurz PrEP ist eine weitere Möglichkeit, sich vor HIV zu schützen. Vorausgesetzt, man nimmt sie korrekt und hat begleitende Kontrollarztbesuche. Sie ist genauso sicher wie das Kondom in Bezug auf HIV, kann leichte Übelkeit oder Magenprobleme hervorrufen, die aber im Regelfall nicht weiter schlimm sind. Das weiß man aus der langjährigen Erfahrung mit der HIV-Therapie. Die PrEP ist nicht für jede Person geeignet oder nötig und deshalb gibt es ein Beratungsgespräch vor dem Start der Einnahme. Seit dem 1. September kann man in spezialisierten Praxen die PrEP verschrieben bekommen und zahlt nur noch die Arzneimittelgebühr. Zumindest, wenn man gesetzlich krankenversichert ist. Bei den privaten Krankenversicherern dauert das noch ein bisschen. Andere STIs haben einen leichten Anstieg, der aber zumindest momentan nicht mit der PrEP in Verbindung gebracht werden kann. Das sollte und wird aber weiter beobachtet. Ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Überblick über die PrEP geben können, was auch unsere Vorurteile am Anfang waren, in welche Richtung sich das entwickelt hat und was vor allen Dingen für ein moralischer Apparat am Ende dahinter euch steht.
Ich möchte einfach nur sagen, Leute, seid tolerant dem Thema gegenüber, verurteilt niemanden, der sagt, er schützt sich dadurch, weil es ist nun mal ein Schutz, man sollte es so akzeptieren und ich finde, man sollte dem ganzen Thema einfach Akzeptanz entgegenbringen und vor allem...
Kein Slut-Shaming.
So, das macht man einfach nicht, weil wenn jemand das möchte, ist es okay und wenn du es nicht willst, dann musst du es nicht mitmachen und dann
richtig,
ist es in Ordnung.
Dann habt ihr halt einfach keinen Sex miteinander. Es tut mir so leid,
ja,
Lars.
Aber es
so
gibt noch genug andere.
Okay.
Was ich noch schnell sagen wollte ist, wir wollen mit der Folge hier niemanden überzeugen, sondern wollen ja eher ein bisschen aufklären und so ein bisschen das Feuer löschen, was gerade entfacht ist.
Wir wollen einfach nur euch informieren. Das ist reine Information. Kein für, kein dagegen, sondern neutrales Wissen vermitteln.
So sieht's aus. So neutral sind wir vielleicht nicht, weil wir auch selber...
Nein, wir haben ja unsere Meinung, aber das
Meinung
müssen
haben.
Die Leute halt verstehen.
Genau, aber das ist halt unsere Meinung und dementsprechend ist das halt voll legitim. Ich habe mir deshalb auch extra von zwei unabhängigen Wissenschaftlern das alles nochmal verifizieren lassen. Also, auch wenn ihr jetzt nicht beide nebeneinander gehört habt, ich kann das gerne irgendwann nochmal veröffentlichen. Die haben beide Ähnliches gesagt. Also, es war nie so, dass ich dahinter herausgegangen bin und gedacht habe, okay, die haben jetzt völlig entgegengesetzte Ansichten gehabt, weil ich mich da auch nochmal selber kontrollieren wollte, ob diese Vorurteile oder was auch immer stimmen oder in irgendeiner Form überhaupt haltbar sind.
Ansonsten, warum habe ich eigentlich diesen Bettler-Part bekommen?
Du wolltest ihn haben.
Egal, ich bettle, ich laufe hier rum mit der Dose, mit meiner
Warte kurz.
Dose.
Ist noch nicht viel drin.
Genau. Und deswegen, damit die sich füllt, brauche ich mal ausnahmsweise keinen Schwanz, sondern, oh Gott, das habe ich jetzt nicht gesagt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt und das könnt ihr tun auf Steady. Und da bekommt ihr exklusiven Content, den der Rest der Leute, die uns nicht unterstützen, nicht sieht. Und ansonsten, je nach Paket, bekommt ihr auch noch andere Goodies dazu. Von daher würden wir uns freuen, denn dann können wir euch noch viel, viel mehr bieten.
Yes. Und wenn ihr keinen Bock auf Steady habt, dann gibt's uns kostenlos auf Instagram, Facebook, Twitter und YouTube. Leute, da sind wir auch. Mit Videos. Und
Videos. Mit Videos.
Videos.
Nackt. Videos.
Videos und Ton.
Wieso geht der Ton hier an?
Ui, da geht das schon los auf
oh
YouTube,
Gott.
Leute.
Hier, YouTube ist direkt
Was
an.
Was ihr im Hintergrund hören könnt, wäre übrigens Kreuzer, ja.
Oh, guck mal, der kann sogar unsere
Klar, das
Dinge.
Kann man aber auch einfach, das ist, ich das liebe hat, diesen Sound, ne?
Der ist richtig gut, ich mag
ihn. Fantastisch ist das.
Ihr könnt uns Anregungen, Kritik, Fragen oder was auch immer zu der aktuellen Folge oder zu allen anderen Folgen schicken. Ich weiß, zu dieser Folge wird besonders viel Diskussionsbedarf sein. Deshalb schreibt uns eine Voicemail oder WhatsApp an die 01577-549-5401 oder schickt uns eine Mail an info@schwanzundehrlich.de.
Ja. Konstruktiv bitte, ne? Ansonsten, ciao.
Wenn ihr aber sonst tatsächlich noch Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Wir haben 24 Stunden geöffnet. Wir wissen nur nicht,
wir sind 24 Stunden offen.
Die Hose ist auf, Leute.
Oh Gott, oh Gott. Und bevor diese Folge jetzt tatsächlich das erste Mal über 60 Minuten geht, hören wir lieber auf.
Play safe.
Ciao.
Tschüss.